Gott, so oft ich an euch denke. Alle Zeit in all meinen Bitten für euch alle, dass ein Bitten mit Freuden ist. Ja, also wenn immer Paulus gebetet hat für die Philipper, war Freude da, ja. Hat sich über die Geschwister gefreut, und zwar wegen ihrer Gemeinschaft für das Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und ja, sie haben mit vom ersten Tag an eigentlich mit Paulus und mit seinen Mitarbeitern zusammen das Evangelium bekräftigt und verteidigt, ja. Und deswegen hat er sich gefreut. Das war für ihn eine große Freude. Aber die Freude war nicht ganz völlig. ja, es gab auch ein Problem, sage ich jetzt mal. Es wird auch im Philipperbrief beschrieben, im Kapitel 4, Verse 2 und 3. Kann das bitte mal jemand lesen? Philipper 4, 2 und 3.
Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dasselbe zu denken in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Jochgenosse, steh ihnen bei, die mit mir im Evangelium gekämpft haben, zusammen mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind.
Amen. Ja, Euodia und Syntyche, die haben auch mit Paulus zusammen gekämpft für das Evangelium. Ja, und noch einige andere, deren Namen im Buch des Lebens sind. Wunderbar, gell? Also, sie haben doch in einem Geist zusammen für das Evangelium gekämpft. Es gab offensichtlich auch unterschiedliches Denken, Meinungsverschiedenheiten, ja. Die Schwestern haben nicht das Gleiche gedacht, ja, also sprich Meinungsverschiedenheiten. Das heißt, ich sage jetzt mal, in der Seele, da gab es noch Probleme, ja, im Aufbau, ja, der Geschwister. Da gab es, sagen wir mal, Unstimmigkeiten, ja. Und deswegen, das war eigentlich das, was dem Paulus jetzt noch gefehlt hat, damit seine Freude völlig wird, dass die Geschwister doch auch, sagen wir mal, füreinander, ja, so ein herzliches Empfinden haben und barmherzig sind miteinander, ja. Das ist hier eigentlich so die Ausrichtung im Kapitel 2. Da geht es darum, dass die Geschwister miteinander auch aufgebaut werden, auch in der Seele verbunden werden, ja, und sich einfach mal die Gesinnung Christi vor Augen führen, ja, was denn Christus für ein Mensch war, ja, und was ihn ausgezeichnet hat. Und deswegen war das sein Wunsch hier, gell, dass sie dasselbe denken, dieselbe Liebe haben und in der Seele verbunden sind und das eine denken, ja. Ja, Herr Jesus. Das heißt, so eine Ausrichtung in allem, ja, nicht nur in der Verkündigung des Evangeliums, auch im Umgang miteinander, immer Christus vor Augen haben. Ja. Genau. So war es auch ganz am Anfang, als die Gemeinde entstanden ist. Da heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Ja, das hat die Gemeinde ausgezeichnet, die erste Gemeinde in Jerusalem. Ja, auch ein Herz und eine Seele, gell? Und nicht einer sagte, dass irgendwas ihm gehört. Ja. Also sie haben auch alles geteilt, auch untereinander. Ne? Dann sagt er weiter, tut nichts aus Selbstsucht oder für nichtige Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und es sehe nicht jeder auf das Seine, sondern jeder sehe auch auf das der anderen. Ja, Selbstsucht. Darüber spricht er auch schon im Kapitel 1. Da gibt es auch Menschen, Geschwister, die haben Christus aus Selbstsucht verkündigt. Ne? Ja. Vielleicht wollten sie besonders geistlich sein, ja. Und ja, da stand bei einigen offensichtlich das Selbst im Vordergrund, ja. Und so sollten die Geschwister aber nicht sein, ja. Nicht, es geht nicht darum, selbst möglichst geistlich dazustehen, ja. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, ja. Und der Herr, wir wissen, er war von Herzen demütig. Ja. Von ihm sollen wir auch lernen. Demütig. Ja.
Ganz kurz, Martin, ja? Darf ich kurz stören? Ja? Hast du eine Gliederung oder sowas da dazu?
Eine Gliederung? Ja, das ist eigentlich meine Gliederung hier.
Ah ja, wir sehen hier nichts.
Ach, danke, dass du es mir sagst, Wolfgang. Entschuldigung, Moment. Kleiner Moment, Fenster, Bildschirm auswählen. Das ist das hier. So, sieht man es jetzt?
Ja, man sieht es jetzt. Ja,
wunderbar.
Danke für den Hinweis. Genau, also der Herr ist demütig, gell? Und sanftmütig, von Herzen demütig. Amen. Ja, und wir wissen auch, gell, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Lob den Herrn. Und ja, das macht einfach den Herrn aus, gell. Er war demütig, von Herzen demütig. Ja, da sollen wir einander höher achten, ja, als uns selbst, nicht auf das unsere sehen, sondern auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Ja, Gesinnung, da steht im griechischen Text, denkt dies in euch. Ja, also das hat etwas mit unserem Denken zu tun. Dass wir, wir können von Christus lernen. Ja, er fordert uns sogar auf, ja, zu ihm zu kommen und von ihm zu lernen. Matthäus 11, Vers 29. Ja, Moment. Kommt her zu mir alle, die euch abmüht und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ja, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir dürfen vom Herrn lernen, ja. Und seine Gesinnung, diese Gesinnung, ja, welche Gesinnung hat er denn gehabt? Das lesen wir auch in Matthäus 20, Vers 26, haben die Jünger auch, jeder wollte der Erste sein und der Größte sein in seinem Reich, ja. Und da sagte der Herr dann zu ihnen, wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ja, und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, da sagt der Herr, soll euer Sklave sein, so wie der Sohn des Menschen. Also daran sollen wir uns orientieren, ja, wenn wir ja der Erste sein wollen beim Herrn, gell, wenn wir ihm unser ganzes Herz geben wollen. ja, dann, dann sollen wir uns hier einfach am Herrn orientieren, der nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ja. Und auch in der Fußwaschung hat der Herr den Jüngern ein Beispiel gegeben. Ja, er hat den Jüngern die Füße gewaschen und hat dann gesagt, wenn ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ja, da hat der Herr den Jüngern auch so ein Beispiel gegeben. Herr Jesus. Und ja, und dieses Beispiel, gell, das gilt auch uns. Ja, der Herr hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und wenn schon er, den wir Herr nennen, er, der unser Herr ist, das tut, gell, dann ist es gut, gell, wenn wir auch einander dienen, ja, in diesem Sinne. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Obwohl er in Gottes Gestalt war, sah er es nicht als einen Raub an, Gott gleich zu sein. Ja, der Herr, er war, in Johannes 1 lesen wir das, wer der Herr ist, ja, da lesen wir, lesen wir über seine Herkunft, ja. Er war bei Gott. Er war das Wort, ja. Und Moment, lesen wir gerade mal vor. Das ist Vers 6. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja. Und dieses Wort, das ist der Herr, das lesen wir später, gell? Das Wort wurde Fleisch. Herr Jesus. Ja, er war in Gottes Gestalt. Er war bei Gott. Er war, er ist dieses Wort Gottes, gell? Und das Wort war Gott. Ja. Und dieses war, er war in Gottes Gestalt, das bedeutet, also im griechischen Text, in Ewigkeit, er war in Ewigkeit oder von Anfang an existieren. Ja, von Anfang an war er Gott. Ja, das kommt auch bei diesem heraus, als er mit den Pharisäern spricht, über Abraham, ja, und wo er dann sagt in Johannes 8, 58, ehe Abraham war, bin ich. Ja, da kommt es auch ganz klar heraus, ja, dass er von Ewigkeit war, in Gottes Gestalt war, eins mit Gott war, ja, und auch von Ewigkeit her auch schon da war und existiert hat. Ja, in Hebräer 1, Vers 3 heißt es auch, dass er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist und der Abdruck seines Wesens. Also wer ihn gesehen hat, der hat Gott gesehen, ja. Und ja, Herr Jesus, er war das Ebenbild Gottes. Steht auch in mehreren Versen. Ja, und er sah es nicht als einen Raub an, Gott gleich zu sein. Lob den Herrn. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm eine Sklavengestalt an und wurde den Menschen gleich. Und in der Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ja, er entäußerte sich selbst. Und in diesen Versen, da sehen wir eigentlich so mehrere Schritte, ja, wie er sich gedemütigt hat, entäußert hat, erniedrigt hat, ja. Er nahm eine Sklavengestalt an. Er wurde Mensch. Das ist mal der erste Schritt, gell, wo er nicht auf sein Gottsein, aber eben die Form hat sich geändert, ja. Nicht sein Wesen, das Wesen hat sich nicht geändert, ja. Das war immer noch Gottes Wesen. Wenn man ihn gesehen hat, dann hat man Gott gesehen, ja. aber sein Äußeres. Seine Gestalt hat sich geändert. Ja? Er ist Mensch geworden. Und Johannes 1 heißt es, er zeltete unter uns, also war kurzzeitig in Gestalt eines Menschen unter uns und wurde den Menschen gleich. Dann er erniedrigte sich und er wurde gehorsam. Gehorsam bis zum Tod und der tiefste Punkt seiner Erniedrigung, das war der Tod am Kreuz. Ja. Gut, wenn man so will, er ist gestorben, es ging noch tiefer, er ging dann ins Totenreich, ja, und ist dann aber auferstanden, ja, und dann anschließend aufgefahren zum Vater. Ja, Gott wurde Mensch. Genau, hatte ich schon gesagt, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Das ist auch ein schöner Vers in 2. Korinther 8, Vers 9. Er war reich, wurde um unseretwillen arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Ja, er war reich, er war in Gottes Gestalt, aber er ist arm geworden, er ist Mensch geworden, ist in eine Krippe in einem Stall geboren worden. Ja, lag dann in einer Krippe, gell, ist aufgewachsen wie ein Mensch zu dieser Zeit aufgewachsen ist, ja, eher in ärmlichen Verhältnissen und hat so ein menschliches Leben gelebt, ja. Um unseretwillen war er arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Halleluja, das ist schön. Genau, und in der Erscheinung war er eben ein Mensch, aber dem Wesen nach Gott, wer ihn gesehen hat, der hat Gott gesehen. Ja. In Hebräer 2, Vers 14 heißt es, weil die Kinder an Blut und Fleisch Anteil bekommen haben, ist er in gleicher Weise dessen teilhaftig geworden. Damit er durch seinen Tod den vernichtete, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Ja, deswegen musste er Mensch werden. Damit er den, ja, er ist gestorben, gell, und hat durch seinen Tod den vernichtet, der die Macht des Todes hat, gell. Römer 8, Vers 3. Moment. Heißt es, Gott sandte seinen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Ja, Herr Jesus, der Herr, er hat so ein Leben geführt, wie wir auch. Ja, ist auch versucht worden, das wissen wir, in der Wüste zum Beispiel. Aber er hat überwunden, ja, und verdammte die Sünde im Fleisch. Lob den Herrn, also. Es war nötig, dass der Herr Mensch wird, ja. Ja, er entäußerte sich selbst und nahm eines Sklaven Gestalt an. Genau. Ja, hatte ich schon gesagt, er kam, um zu dienen, ja. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, man sieht es auch an verschiedenen Beschreibungen im Lukas-Evangelium, wie er gedient hat, wie die Kranken zu ihm gekommen sind und ihn berühren wollten, ja. Er eigentlich immer da war für die Menschen, die ihn gesucht haben. Ja, er heilte sie alle, heißt es auch an mehreren Stellen. Ja, also er hat gedient, als er Mensch war, gell? Wo ja wohin der Vater halt hingestellt hat. Hat nur nicht, an einer Stelle heißt es, dass er nur nicht mal Zeit zum Essen gehabt hat. Ja. Alle wollten ihn anrühren und er heilte alle. In der Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam. Ja, er wurde gehorsam. Hebräer 5, Vers 8 heißt es, er hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Also der Herr hat tatsächlich ja in seinem menschlichen Leben so viele Situationen durchlebt und immer wieder sich geübt, gell, gehorsam zu sein, dem Vater gehorsam zu sein, seinen Willen zu tun. Ja, wir denken da an das Gebet im Garten Gethsemane, kurz vor seinem Tod, ja, wo er mit dem Vater gerungen hat. Wenn dieser Kelch doch vorübergehen kann an mir, ja, dann, ja, oder wenn er nicht vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille, ja, und hat mit dem Vater gerungen, ja, und hat sich aber eins gemacht mit dem Willen des Vaters, ja, und ist diesen, den Weg gegangen und ans Kreuz gegangen, ja, er hat gehorsam gelernt, wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Ja. Schöner Vers ist auch Römer 5, Vers 19, da heißt es, durch den Ungehorsam des einen sind die vielen zu Sündern gemacht worden. Das war der Ungehorsam Adams. Durch seinen Ungehorsam, ja, sind wir, die vielen, zu Sündern gemacht worden. So werden wir auch durch den Gehorsam des einen, die vielen, zu Gerechten gemacht. Ja, weil er gehorsam war, sind wir gerecht gemacht worden durch den Glauben. Ja. Also sein Gehorsam, lob den Herrn, das war ein Grund, warum der Vater ihn so hoch erhöht hat, anschließend. Ja, und dann der tiefste Punkt seiner Erniedrigung, der Tod am Kreuz. Ja, das war am Kreuz zu hängen, das war ein Fluch. Im fünften Buch Mose steht das. Moment. Ja, ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes, gell? Und im Galaterbrief heißt es auch, dass er für uns zum Fluch wurde. Er hat uns losgekauft aus dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns ein Fluch wurde. Ja, Herr Jesus. Also, wir wissen auch, gell, dass er von Gott verlassen war, als er am Kreuz hing. Weil er eben ja die Strafe für alle Übertretungen dort erlitten hat, ja, und in den ganzen Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit dort am Kreuz abbekommen hat, ja, und dafür bezahlt hat für unsere Sünden, gell. Lob den Herrn. Ja, und er erduldete das Kreuz und achtete die Schande nicht um der vor ihm liegenden Freude willen, heißt es im Hebräerbrief. Also der Herr, er hat schon weiter gesehen, gell? Er hat schon, eigentlich hat schon gesehen und gewusst, gell, was kommen würde, ja. Deswegen geht es jetzt auch weiter. Philipper 2, Vers 9, darum hat ihn auch Gott hoch erhöht. Darum, ja, warum? Weil er so gehorsam war, ja. Und in allen Dingen sich erniedrigt hat, ja, und den Willen des Vaters getan hat. Bis zum Tod am Kreuz. Deswegen hat Gott ihn auch hoch erhöht. Und das ist auch schon im Alten Testament verheißen worden, in Jesaja 52, Vers 13. Ja, siehe, mein Knecht wird erhoben und sehr hoch sein. Amen. Und der Herr, er wurde erhöht zur Rechten Gottes. Ja. Und Gott hat ihn zu seiner Rechten in den Himmel niedergesetzt. Da ist er jetzt. Lob den Herrn. Gott hat ihn hoch erhöht. Zunächst mal ist der Herr Jesus auferstanden, war noch ein bisschen bei seinen Jüngern, aber dann ist er aufgefahren zum Vater. Gell? Und heute sitzt er zur Rechten des Vaters in den Himmeln. Ja? Und er ist hoch über jeden Namen, der genannt wird. Ja? Und hoch über jede Regierung, Gewalt, Kraft und Herrschaft gesetzt. Epheser 1, Vers 21. Amen. Der Herr Jesus, ja, ist hoch erhöht worden. Und er hat den Namen, Gott hat ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Ja, was ist das für ein Name? Das ist der Name Jesus. Ja, das ist ein Name und der ist höher als jeder Name. Ja, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch im kommenden Zeitalter. Und ja, sein Name ist höher als der der Engel. Hebräer 1, Vers 4. Und sein Name, damit ist natürlich verbunden seine Person, ja, und sein Werk, gell, wenn wir seinen Namen nennen, ja, und ihn anrufen, dann ist immer er selbst damit verbunden, seine Person, ja, und sein Werk. Dass sich in dem Namen Jesu alle Knie beugen sollen, derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Ja, also das sind wirklich alle Knie. Einmal die, die im Himmel sind, das sind die Engel. Die, die auf der Erde sind, das sind wir, Menschen. Und die, die unter der Erde sind, das sind die Toten. Also, aller Knie werden sich beugen vor ihm. Ja. Und ja, Herr Jesus, dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Römer 14, Vers 9. Und ja, man sieht es auch an einer Stelle in Offenbarung 5, in Kapitel 5, ja, wo der Herr die Schriftrolle als einziger würdig war, die Schriftrolle aus der Hand des Vaters zu nehmen, ja. Da ist genau das passiert, ja, dass alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihn verherrlicht haben, ihn angebetet haben, ja, den Vater und den Sohn. Und alle Zungen offen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, Herr Jesus, er ist der Herr. Das hat er selbst auch schon gesagt, als er mit seinen Jüngern zusammen war. Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ich bin es auch. Ja, und in der Apostelgeschichte 2,36 heißt es, dass Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Ja, diesen Jesus, den die Juden gekreuzigt haben, beziehungsweise die Römer. Ja, Gott hat ihn zum Herrn und zum Christus gemacht. Und er ist der Herr über alle Tote wie Lebende. Lob den Herrn. Und so, jetzt kommen wir noch zu unserem Mund. Ja, alle Zungen sollen offen bekennen, dass er der Herr ist. Und ja, das tun wir heute schon. Weil wir wissen, dass er der Herr ist. Und es ist gut, es zu bekennen. Und dass er der Herr ist. Ja, In Römer 10, 9 bis 13 heißt es, dass jeder, der mit dem Mund bekennt, dass er der Herr ist und glaubt, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, gerettet wird. Es ist ein wunderbarer Weg, gerettet zu werden, zu bekennen, dass er der Herr ist, ja, und zu glauben, dass er auferweckt ist von den Toten. Ja. Und Paulus sagt ja nochmal, jeder, der ihn anruft, wird errettet werden. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Ja, zur Ehre Gottes des Vaters, das ist das Ziel, gell, die Verherrlichung des Vaters, das war auch das Ziel vom Herrn, ja, dass der Vater verherrlicht wird. Ja, in Johannes 17 sagt der Herr, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Ja, der Herr, er wollte den Vater verherrlichen. Und das verherrlicht auch den Vater, gell? Wenn alle Zungen offen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ja, so viel zu diesen Versen, die wir gut kennen. Und ja, die oft auch am Tisch des Herrn gesprochen werden, weil sie halt das Werk des Herrn ein gutes Stück zusammenfassen. Ja. An der Stelle möchte ich schließen. Halleluja.